Kiran Klaus Patel, Projekt Europa, eine kritische Geschichte. Es vergeht kaum ein Tag ohne Nachrichten zur Lage der EU. Brexit-Befürworter und Euroskeptiker poltern gegen den bürokratischen Moloch Brüssel, der die Eigenständigkeit der Nationalstaaten beschneide und ständig mit irgendwelchen neuen Regulierungen in Dinge hineinregele, von denen seine bürgerfernen Beamten keine Ahnung hätten. Die Europaverfechter und EU-Politiker halten dagegen, die EU sei einzigartig, wertvoll und vielleicht sogar alternativlos für den Frieden und Wohlstand der Menschen Europas. Was stimmt denn nun? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Um die Gegenwart der EU zu verstehen, lohnt sich der Blick auf die Geschichte der EU bzw. ihrer Vorgängerorganisation der Europäischen Gemeinschaft. Diese Blinks beleuchten, wie sich das Projekt Europa seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Sie erklären, was Europa bereits erreicht hat, welche Kritiken berechtigt sind und welche Errungenschaften zu Recht verteidigt werden müssen. Blink Nummer 1: Die EU war ein militärisches und wirtschaftliches Bündnis, bevor sie zu einer politischen Kraft wurde. Brexit und andere Kontroversen hin oder her. 2018 ist die EU mit 28 Mitgliedstaaten weltweit einer der wichtigsten Player auf der politischen Bühne. Was sich heute schon für viele Menschen ganz selbstverständlich anfühlt, war in den ersten Jahren des europäischen Gedankens noch vollkommen unvorstellbar. Damals bestand das politische Europa nämlich gerade mal aus 6 Staaten. Die Geschichte der EU beginnt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als die Differenzen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion unüberwindbar wurden, beschlossen die USA und Großbritannien den wirtschaftlichen Wiederaufbau Westdeutschlands. Die frisch gegründete BRD sollte eine stabile Außengrenze zum Ostblock werden. Frankreich sah dadurch seine Vormachtstellung in Westeuropa gefährdet und drängte darauf, die BRD in westliche Bündnisse zu integrieren. Kein deutscher Staat sollte sich je wieder in größenwahnsinnige Alleingänge versteigen. Daher forderte der französische Außenminister Robert Schuman am 9. Mai 1950, die Kohle- und Stahlproduktion Frankreichs und Westdeutschlands sollten einer gemeinsamen übergeordneten Aufsichtsbehörde unterstellt werden. Damit wären die kriegswichtigen Sektoren beider Länder unter internationaler Kontrolle. Ein Jahr später wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, mit den Mitgliedsländern Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Italien und den Niederlanden gegründet. Es war der erste Meilenstein der bewegten Geschichte der europäischen Integration. Nachdem Initiativen für eine vergleichbare militärische Zusammenarbeit gescheitert waren, die Gründung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft inklusive einer gemeinsamen Armee wurde 1954 vom französischen Parlament abgelehnt, wurde 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, gegründet. Damit war die Grundlage für einen zusammenhängenden Wirtschaftsraum und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik geschaffen. 1965 fusionierten die EGKS, die EWG und die Europäische Atomgemeinschaft Euratom zur Europäischen Gemeinschaft, EG. Damals sprach man noch von den Europäischen Gemeinschaften, denn die drei Organisationen blieben rechtlich selbstständig. Im Zuge der Fusion schufen die Gemeinschaften die ersten übergeordneten Organe, wie einen gemeinsamen Rat und eine Kommission. Der Gemeinschaft traten nun sukzessive weitere europäische Länder bei. 1973 das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark, 1981 Griechenland, 1986 Spanien und Portugal. Erst ab 1970 begannen die Staats- und Regierungschefs, diese gemeinsamen Institutionen zur europäischen politischen Zusammenarbeit, EPZ, auch tatsächlich zu nutzen. Sie kamen nun regelmäßiger im Europäischen Rat zusammen, um Europa eine gewichtigere Stimme auf der weltpolitischen Bühne zu geben. 1992 folgte dann der Vertrag von Maastricht über den Zusammenschluss der EG zur Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten wollten nun auch in Belangen der Außen- und Sicherheitspolitik kooperieren. Die EU wurde zu der Plattform für die europäische Zusammenarbeit. So gern die Politiker das heute darstellen, 1951 konnte das beim besten Willen keiner ahnen. Aber was genau hat dazu geführt, dass sich die IG bzw. EU durchsetzten? Blink Nummer 2. Die Europäische Gemeinschaft setzte sich dank wirtschaftlicher und juristischer Stärke durch. Dass die EG und ihre Nachfolgerin die EU einmal fast gleichbedeutend mit dem Begriff Europa werden würden, war keineswegs ausgemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche internationale Organisationen gegründet, um weitere Kriege durch Verflechtung und Kooperation zu verhindern. Im Vergleich zu anderen Institutionen wie dem Europarat hatte die EG nur wenig Mitglieder. Warum setzte sie sich am Ende trotzdem durch? Das lag zum einen an der Strahlkraft ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung. Nachdem mit den römischen Verträgen von 1957 die Gründung einer Zollunion und eines gemeinsamen Marktes beschlossen worden war, mussten die Mitgliedstaaten zahlreiche weitere Belange koordinieren, die damit untrennbar zusammenhingen. Hygienestandards, Verbraucherschutzrechte, berufliche Ausbildungsformate, sozialpolitische Maßnahmen – all diese Dinge konnten nicht länger ausschließlich auf nationaler Ebene geregelt werden, wenn die Länder Güter und Dienstleistungen in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum tauschen wollten. Im Fachjargon wird diese Dynamik als Spillover-Effekt oder Übertragungseffekt bezeichnet. Eine Ebene der politischen Zusammenarbeit wirkte sich automatisch auch auf andere aus. Dazu kam, dass die EG schon früh eigene übergeordnete Rechtsorgane schuf. Andere westeuropäische Bündnisse wie die Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, OEEC, waren darauf angewiesen, dass ihre Entscheidungen von ihren Mitgliedsländern in nationales Recht überführt wurden. Die Bürger der EG dagegen konnten sich in bestimmten Belangen an den Europäischen Gerichtshof, EuGH, wenden. Das EG-Recht konnte bereits ab 1964 nationale Rechtssprüche überschreiben und erwies sich damit als wichtige Institution zur Ausweitung der Kompetenzen der Staatengemeinschaft. Hinzu kam, dass die EG von Beginn an über größere finanzielle Ressourcen als zum Beispiel der Europarat verfügte. 1972 beklagte dessen damaliger Generalsekretär Lujo Tončić Zorinj, der verhältnismäßig kleine Etat des Forums verhindere größere intergouvernementale Anstrengungen. Die EGKS dagegen konnte bereits seit ihrer Gründung 1951 auf eigene Einnahmen zurückgreifen. Auch die EWG und Euratom verfügten ab 1970 über größere Budgets. Aus diesen Töpfen konnten die EG-Mitglieder nun die Mittel nehmen, um unabhängige Organe wie die Kommission und das Parlament zu schaffen. Wir sehen schon, in den ersten Jahrzehnten drehte sich alles um die wirtschaftliche Kernkompetenz der EG. Die EU rühmt sich bis heute, die europäische Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut zu haben. Aber stimmt das überhaupt? Blink Nummer 3. Die Europäische Gemeinschaft war nicht der Auslöser für den Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit. Schon Robert Schuman hatte bei seiner Forderung nach internationaler Zusammenarbeit auf kräftige wirtschaftliche Impulse gehofft. Tatsächlich boomte die Wirtschaft, wie zur Zeit des deutschen Wirtschaftswunders der 1950er Jahre bis in die 1970er Jahre hinein. Das lag aber bei weitem nicht nur an der europäischen Integration. Tatsächlich begannen die drei wirtschaftlich fetten Jahrzehnte schon vor dem Beginn des europäischen Projekts, nämlich mit dem Kriegsende 1945. Überall in Europa hatten viele Produktionsstätten den Krieg überstanden. Die Wiederaufnahme der Fertigung und der weitere Ausbau der Infrastruktur wurden zur Initialzündung des wirtschaftlichen Wachstums. Dazu kam eine explosive Kombination aus Veränderungen am Arbeitsmarkt und technologischen Neuerungen. Es begann die Zeit der Arbeitsmigration. Die Menschen zogen in Scharen in die Städte und sorgten so für das nötige Angebot an Arbeitskräften, das die aufblühende Industrie für ihre Massenfertigungsprozesse benötigte. Die Mischung sorgte für gigantische Produktivitätssteigerungen. Außerdem wurde das Wirtschaftswachstum auch in Europa durch die zunehmende Liberalisierung des globalen Handels befeuert, die auf politischer Ebene vor allem von den USA vorangetrieben wurde. Apropos USA: Die Supermacht pumpte im Rahmen des Marshall-Plans von 1948 Milliarden von Dollar an Investitionen in die europäische Wirtschaft. Das Bretton Woods-System sorgte für stabile Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und den europäischen Währungen, um Handelsbarrieren zu vermeiden. Die Europäische Zahlungsunion setzte dies mit ihrem Engagement für eine schnelle und leichte Konvertibilität der europäischen Währungen um. All diese Ereignisse und Organisationen schufen die Grundvoraussetzungen für den Erfolg der europäischen Gemeinschaft. Im Grunde genommen verstärkte die EG nur das Wirtschaftswachstum, das andere bereits in Gang gebracht hatten. Die EWG sorgte mit dem Abbau von Zöllen dafür, dass der Handel zwischen den Mitgliedstaaten noch effizienter und günstiger wurde. In der Folge wuchs der Binnenhandel zwischen den EG-Partnern schneller als der Handel mit Drittländern. Die Zusammenarbeit für Wohlstand und Wirtschaftswachstum ist bis heute ein zentraler Bestandteil des europäischen Gedankens. Angesichts der steigenden EU-Skepsis Anfang des 21. Jahrhunderts muss man aber kritisch fragen: Was nehmen die ganz normalen EU-Bürger von den Beamten in Brüssel wahr? Blink Nummer 4. Die EG hat mit ihren elitär-technokratischen Grundzügen eine Tendenz zur Bürgerferne. Es gab von Anfang an auch Kritik an der europäischen Integration. Charles de Gaulle bezeichnete Brüssel als technokratischen Moloch und die modernen Eurokritiker von der AfD bis zu den Brexit-Befürwortern hauen noch immer in dieselbe Kerbe. Europa werde nicht von den Menschen regiert, sondern von irgendwelchen Beamten in irgendwelchen Bürotürmen. Warum hält sich diese Abneigung so hartnäckig? Zum einen, weil an der Kritik durchaus etwas dran ist. Das Projekt der europäischen Integration lag von Beginn an in den Händen elitärer Kreise. Die Personen hinter der Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums waren politische und wirtschaftliche Führungskräfte. Und auch der Zuspruch aus der Zivilgesellschaft kam hauptsächlich aus dem bürgerlichen Milieu. Niemand bemühte sich um die Einbindung der breiten Zivilgesellschaft. Die EG entwickelte sich nicht zu einem Forum des Austauschs zwischen den Völkern der Mitgliedstaaten. Diese Aufgabe wurde eher von Programmen wie den Städtepartnerschaften übernommen. Die Strukturen der frühen EG waren tatsächlich stark technokratisch. Die Wegbereiter Robert Schumann und Jean Monnet hatten in erster Linie die Effizienz ihrer Maßnahmen im Auge und weniger den Rückhalt der Zivilgesellschaft. Dahinter steckte ein elitäres Politikverständnis. Die wichtigen Entscheidungen sollten an die Experten in Brüssel delegiert werden. Diese Tendenz zieht sich bis heute fort. Der Europäische Gerichtshof tagt geheim, kann sich aber mit seinen Urteilen über die Rechtsprechung der Mitgliedsländer hinwegsetzen. Selbst das 1979 eingeführte und immerhin direkt von den EU-Bürgern gewählte Europäische Parlament ändert wenig an der Distanz. Die EU-Kommission übernimmt als exekutives Organ quasi die Funktion einer EU-Regierung, wird aber nicht von den Bürgern, sondern von den amtierenden Politikern der Mitgliedstaaten gewählt. Auf nationaler Ebene wurde der Eindruck der Bürgerferne zusätzlich durch die Politik und die Medien verstärkt. Die Politiker schrieben sich zwar die Erfolge des Einigungsprozesses auf die Fahnen, um sich vor der Wählerschaft zu profilieren. Probleme und Konflikte dagegen wurden immer auf die Behörden in Brüssel geschoben. Dadurch konzentrierten sich natürlich auch die Medien in den Mitgliedstaaten auf die Politik ihrer nationalen Regierungen und die Menschen erfuhren wenig bis gar nichts über die Vorgänge in Brüssel. Es ist bis heute so, dass die Konflikte mit der EU sichtbarer sind als die Synergieeffekte des Einigungsprozesses. Aber wie ist es denn nun wirklich? Schränkt die EU die Souveränität der Mitgliedsländer ein oder sind es umgekehrt die Staaten, die den Einfluss der EU beschränken? Blink Nummer 5. Die EU ist sowohl Vorgesetzter als auch enger Partner der nationalen Regierungen. Na was denn nun? Ist die EU wirklich nur eine Art Handlanger für die Absprachen der Staats- und Regierungschefs oder doch eine Art Superstaat, der mit seiner Macht die Souveränität der Mitgliedsländer schwächt? Die Antwort müsste wohl lauten, sowohl als auch. Die Europäische Gemeinschaft sollte von Beginn an vor allem nationalen Interessen dienen. Der Antrieb zur europäischen Integration kam nicht aus der Zivilgesellschaft. Die Akzeptanz für den Nationalstaat als Bezugsgröße und Ordnungsmodell war nach dem Zweiten Weltkrieg so groß wie nie. Im Gegenteil, die Menschen waren der Meinung, der demokratische Staat müsse so stark wie möglich sein, um eine Renaissance des Totalitarismus zu verhindern. Also wurde überall in Europa der Rechtsstaat ausgebaut. Der Staat griff teilweise massiv in die Wirtschaft ein, schuf effektive Sozial- und Gesundheitssysteme wie das National Health System in Großbritannien und erleichterte den Zugang zur Bildung. Er regelte in sämtliche Lebensbereiche hinein. Wenn die EG-Mitglieder stärker kooperierten, dann lag es meist daran, dass sie ihre Versprechen von Sicherheit und Wohlstand nicht alleine einlösen konnten. Europa sollte helfen, wenn die Kosten eingeführter Programme, zum Beispiel in der Agrarpolitik, die Staatshaushalte zu sprengen drohten. Auch hier offenbart sich der ökonomische Kern der primär nationalen Interessen. Umgekehrt waren die bürokratieschweren Organe der EG für die praktische Umsetzung ihrer Entscheidungen auf die Zusammenarbeit mit den nationalen Regierungen angewiesen. Jean Monnet hatte als Präsident der Exekutive der EGKS darauf hingearbeitet, dass die spätere EU-Kommission eine Art eingeschworene Eliteorganisation mit Chorgeist wurde. Andere internationale Bündnisse wie die NATO oder die UNO arbeiteten größtenteils mit auf Zeit delegierten Mitarbeitern. Die EG aber schuf ihre eigene Spitzenbürokratie mit festen Posten und Ämtern. Das führte zu einem kopflastigen Überbau. Die EG-Organe beschäftigten immer mehr Top-Beamte, die politische Maßnahmen formulieren und implementieren sollten. Der bürokratischen Elite fehlte aber das Bodenpersonal. Experten verglichen die strukturelle Unausgeglichenheit mit der mexikanischen Armee, in der es wohl zu viele Generäle für zu wenig Soldaten gab. Das wiederum war nur möglich, weil sich die EG-Institutionen zunehmend mit den Behörden der Mitgliedstaaten vernetzten. Im Grunde blieb beiden Seiten nichts anderes übrig. Je weiter die EG ihre Kompetenzen erweiterten, desto mehr Experten, Politiker und Beamte mussten sich damit beschäftigen, ihre Vorgaben auf nationaler Ebene umzusetzen. Damit ist die Kritik der Bürgerferne irgendwie berechtigt, irgendwie aber auch einfach systemimmanent. Doch es gibt auch Dinge, die wir ohne weiteres positiv mit der EU verbinden. Blink Nummer 6. Die Menschenrechte wurden erst ab 1970 zu einem der Grundpfeiler der EG. Europa gilt weltweit als Wiege der Demokratie. Hier auf dem alten Kontinent wurden 1789 im Zuge der Aufklärung und der Französischen Revolution die allgemeinen Menschenrechte proklamiert. Heute verbinden wir die EU auch mit dem Schutz wichtiger Grundrechte. Dabei dauerte es bis 2007, bis der Vertrag von Lissabon die Grundrechtecharta als rechtlich bindend annahm. In Wirklichkeit stand die Menschenrechtspolitik der EG lange Zeit im Spannungsfeld zwischen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen. Im aufkeimenden Ost-West-Konflikt wollte Europa seine östlichen Grenzen stabilisieren und ging dafür heikle Kompromisse ein. Die EG schloss zum Beispiel Assoziierungsverträge mit der Türkei und Griechenland, obwohl die Menschenrechtslage in diesen Ländern angespannt war. So kam der Schutz der Grundrechte nur schleppend voran. Der Militärputsch in Griechenland 1967 führte zwar zur Einführung einer europaweit rechtlichen Bindung, die die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten und Anwärtern immerhin zum Minimalstandard erklärte, verhinderte aber nicht die Fortführung der bilateralen Rüstungsgeschäfte. Der Waffenhandel zwischen Ländern wie Deutschland und Griechenland blieb so rege wie zuvor. Die EG blieb also moralisch flexibel. Als Spanien 1962 unter Diktator Franco um die Eröffnung eines Aufnahmeverfahrens bat, gaben sich sowohl Paris und Bonn als auch die Kommission gesprächsbereit. Erst als das Europäische Parlament mit dem sogenannten Birkelbach-Bericht eine freiheitlich-demokratische Grundordnung als unverzichtbare Beitrittsbedingung forderte, lenkte Brüssel ein. Die Causa wurde vertagt und 1970 durch den Kompromiss eines Handelsabkommens gelöst. Der Beitritt des spanischen Franco-Regimes war gescheitert, weil eine kritische Öffentlichkeit Abgeordnete des EU-Parlaments wie Willy Birkelbach zu mehr Demokratie gedrängt hatten. Damit waren die Menschenrechte in Brüssel angekommen. Die EG-Politiker mussten sich nun auch in der Praxis für die Werte und Normen stark machen, die sie seit Jahren in ihren Sonntagsreden beschworen. Tatsächlich bewies die EG Lernfähigkeit. Das neue ethische Selbstverständnis machte die Europäische Gemeinschaft in den 1970ern zu einer neuen und starken moralischen Instanz. In einer Zeit, in der die USA durch Kriege und Krisen angezählt wirkten und der Ostblock erste Auflösungstendenzen zeigte, konnte die EG versuchen, das Vakuum für den Schutz der Menschenrechte zu füllen. Auch wenn die Ausgestaltung der Menschenrechtspolitik nach wie vor Sache der Nationalstaaten war, die EG stellte jetzt höhere Ansprüche an die menschenrechtspolitische Situation neuer Mitgliedstaaten als andere Organisationen wie die NATO oder die OECD. Blink Nummer 7. Der Frieden in Europa war kein Verdienst der Europäischen Gemeinschaft. Europa ist Frieden. Mit dieser und ähnlichen Losungen werben Politiker seit Jahrzehnten für die Verdienste des Friedensprojekts Europa. 2012 wurde die EU sogar mit dem Friedensnobelpreis für ihren Beitrag zur friedlichen Entwicklung in Europa geehrt. Aber war die EG wirklich so wichtig für den Frieden? Die Frage klingt so rhetorisch an, dass die Antwort nur lauten kann: Nein. Zumindest nicht so wichtig, wie es die EU-Vertreter gerne hätten. Den Frieden garantierten in erster Linie die USA und der militärische Zusammenschluss gegen einen gemeinsamen Feind. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die 1949 gegründete NATO die mit Abstand wichtigste sicherheitspolitische Institution. Sie verband wichtige westliche Staaten zu beiden Seiten des Atlantiks und brachte die ehemaligen Erzfeinde Frankreich und Westdeutschland an einen Tisch. Gemeinsam rüsteten sich die kapitalistisch organisierten NATO-Mitglieder gegen den kommunistischen Ostblock unter sowjetischer Führung. Der Riss durch Europa verlief also nicht entlang alter Fäden zwischen europäischen Staaten, sondern entlang der scharfen Kante zwischen den zwei großen wirtschaftlichen und militärischen Blöcken. Immerhin förderte die EG die Kooperation zwischen den Mitgliedsländern. Nach der Gründung der EGKS mussten hohe Regierungsbeamte auf internationaler Ebene für Kompromisse kämpfen und untereinander Vertrauen aufbauen. Das begünstigte die Deeskalation zwischen Frankreich und Deutschland und damit natürlich auch die Bemühungen um den europäischen Binnenfrieden. Außerhalb Europas konnte die EG aber nur wenig für den Frieden tun. Immer wieder kam es zu Kriegsbeteiligungen einzelner EG-Mitglieder. Frankreich führte den Algerienkrieg von 1954 bis 1962 und Großbritannien den Falklandkrieg von April bis Juni 1982. Erst in den 1970er Jahren schuf die EG mit dem Europäischen Rat und der Europäischen Politischen Zusammenarbeit, EPZ, Instrumente, um sich auch außerhalb Europas für Frieden zu engagieren. Die wichtigste Ressource waren wirtschaftliche Sanktionen, und auch die hatten meist nur kurze Wirkung. Als der Streit um die Falklandinseln 1982 erneut zwischen Argentinien und Großbritannien eskalierte, verhängte die EG Sanktionen gegen das südamerikanische Land. Noch während sich die beiden Staaten militärisch bekämpften, forderten EG-Partner wie Irland und Deutschland eine Aufhebung der Sanktionen. Das Beispiel zeigt, dass die Friedenspolitik häufig hinter die wirtschaftlichen Interessen gestellt wurde. So gelang es der EG lange Zeit nicht, mit gemeinsamer Stimme für den Frieden einzutreten. Blink Nummer 8. Die Integration sollte auch helfen, die Position Europas gegenüber den USA und den ehemaligen Kolonien zu stärken. Europa und die USA hatten seit dem Zweiten Weltkrieg ein komplexes Verhältnis. Die USA waren zur absoluten Supermacht aufgestiegen und hatten den Wiederaufbau Westeuropas entscheidend vorangetrieben. Großbritannien, Frankreich und die BRD standen tief in ihrer Schuld und hingen im Zusammenhang mit der NATO auch militärisch von Washington ab. Wie spielte die europäische Integration in dieses Verhältnis hinein? Das Projekt der Europäischen Gemeinschaft wurde zum Forum, auf dem beide Seiten des Atlantiks ihre Interessen verhandelten. Die Europäer wollten gemeinsame wirtschaftliche und militärische Positionen finden, um den USA gegenüber möglichst selbstbewusst auftreten zu können. Die USA wiederum nahmen das in Kauf. Warum? Zum einen hatte Washington ein ureigenes Interesse an der Stärke Westeuropas. Die EG sollte eine stabile Pufferzone zum Ostblock darstellen, einen robusten Prellblock an der Ostgrenze des amerikanischen Einflussbereichs. Zum anderen kam eine wirtschaftliche Abwägung hinzu, bei der am Ende immer ein Plus für die USA stand. Ein wirtschaftlich wiederbelebtes Europa war ein kaufkräftiger Absatzmarkt für amerikanische Waren und Kredite. Dafür akzeptierte Washington auch gewisse Abstriche. Die Gründung der Montanunion, EGKS, und agrarpolitische Absprachen führten immerhin zu einem gewissen Protektionismus gegenüber den USA. Das war zu verkraften, wenn sich Westeuropa dafür in militärisch wichtigen Wirtschaftszweigen erholte. Der Plan ging auf. Die Gemeinschaft begegnete den USA zunehmend auf Augenhöhe. Die gleichberechtigten Partner legten zum Beispiel im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT gemeinsame Richtlinien für den Abbau von Handelsbarrieren fest. Parallel wollten mehrere EG-Mitglieder die neue Stärke Europas nutzen, um ihre ehemaligen Kolonien auch über eine mögliche Ablösung hinaus an sich zu binden. So wurde die EG auch zu einem Forum, auf dem die alten Kolonialmächte England, Frankreich und Spanien die Folgen der Dekolonisation verhandelten. Es begann die Zeit der Entwicklungspolitik. Die ehemaligen Kolonien sollten zwar politisch und sozial stabilisiert werden, an der europäischen Vorherrschaft sollte sich aber trotzdem nichts ändern. Das weiße Überlegenheitsdenken mündete in einem paternalistischen Verhältnis von Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern. Die neuen Handelsabkommen waren asymmetrisch. Die EG wollte zum Beispiel nur in Projekte investieren, die keine Konkurrenz zu ihren eigenen Produkten schaffen würde. Die EG setzte sich immer dann durch, wenn sie es gemäß ihrem Motto »In Vielfalt geeint« schaffte, ihre gemeinsamen Interessen einstimmig zu vertreten. Aber wie oft gelingt ihr das wirklich? Blink Nummer 9. Rückschritte und Kompromisse sind ein natürlicher Teil des europäischen Einigungsprozesses. Die proeuropäische Elite erzählt den Werdegang der EU gerne als Erfolgsgeschichte, in der es mit jedem weiteren Anwärter und jeder Erweiterungsrunde immer nur nach vorne ging. In dieser Darstellung ist der Brexit die erste Ausnahme zur Regel. Ein Blick in die Geschichte zeigt ein ganz anderes Bild. Schon lange bevor der Lissabonner Vertrag von 2007 die Möglichkeit zum Austritt mit dem Artikel 50 formell festhielt, gab es hart umkämpfte Kompromisse und sogar Austritte. Algerien zum Beispiel verließ die EG bereits 1962, als das Land im Zuge seiner Unabhängigkeit von Frankreich den Mitgliedsstatus verlor. Algeriens Wunsch nach einem weichen Austritt erwies sich langfristig als Eigentor. Das Land wollte weiter vom Handel am gemeinsamen Markt profitieren, aber die EG war ein knallharter Partner. Brüssel saß am längeren Hebel und konnte die Regeln der Handelskooperation diktieren. Daher blieb auch dieses Verhältnis asymmetrisch. Bestimmte algerische Exporte wurden gezielt diskriminiert. Besonders der Weinexport, das Rückgrat des algerischen Außenhandels, wurde schwer benachteiligt und verkam innerhalb von nur 15 Jahren zu einem unbedeutenden Wirtschaftszweig. Auch das Tauziehen um die Frage, wie viel Macht die Mitgliedsländer an Brüssel abgeben sollten, war von Beginn an schwierig. Eigentlich war das Prinzip der Einstimmigkeit, das den Einfluss der Nationalstaaten stärkte, nur als Übergangslösung gedacht. Der EWG-Vertrag von 1957 sah vor, dass die Gemeinschaft später einmal durchaus Mehrheitsentscheide treffen sollte und damit auch mal über einzelne nationale Interessen hinweg handeln können sollte. 1965 aber erzwang Frankreich die Festschreibung des Einstimmigkeitsprinzips, indem es die Sitzungen des Ministerrats ein halbes Jahr lang boykottierte. Die Gemeinschaft willigte schließlich ein, dass im Falle lebenswichtiger Interessen kein Mitgliedstaat überstimmt werden können sollte. Die Einstimmigkeit ist bis heute Bedingung. Das schränkt die Handlungsfähigkeit der EU ein, stärkt aber die Souveränität der Länder. Die Frage, was nun besser oder schlechter ist, scheidet bis heute die Geister. Fest steht aber, auch wenn die Europapolitiker ungern darüber sprechen, gab es in der Geschichte der EU immer wieder Rückschritte, Kompromisse und Zerreißproben. Vielleicht ist es da bescheidener, vom Projekt Europa zu sprechen, als die EU stets mit Europa gleichzusetzen. Die Integration ist doch eher ein fortlaufender Prozess als eine abgeschlossene Erfolgsstory. Danke, dass du dir Projekt Europa, eine kritische Geschichte von Kiran Klaus Patel angehört hast. Hier noch eine Zusammenfassung der Blinks für dich. Heute wird viel über die EU diskutiert. Die EU-Skeptiker poltern mit populistischer Polemik gegen die vermeintliche Beschneidung staatlicher Souveränität und die EU-Verfechter pochen auf ihre vorgeblich gigantischen Verdienste. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Die EU legte ihren Fokus anfangs vor allem auf wirtschaftliche Interessen und nicht auf Frieden, Menschenrechte und Völkerverständigung. Dennoch hat sich die Gemeinschaft durch den Sog der Wirtschaftspolitik zum wichtigsten Forum für die europäische Integration entwickelt. Genau diese Rolle gilt es mit klarem und kritischem Blick zu verteidigen. Was du konkret umsetzen kannst? Bilde dir deine eigene Meinung. Wenn du das nächste Mal wüste Wutreden auf die EU oder schwurbelige Sonntagsreden über die Verdienste Europas hörst, dann bleib besonnen. Hinterfrage, wer da gerade eigentlich was kaputtreden oder über den Klee loben will. Der europäische Gedanke ist eine Sache, die EU eine andere. Beides hängt zusammen, muss aber trotzdem sachlich und differenziert betrachtet werden. Gefällt dir, was du hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com.